Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, China-Spezialist Erik Nebe. Und er wird zusammen mit mir der Frage nachgehen, ob China eine Investition wert ist oder nicht. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und natürlich heute habe ich einen Gast für euch dabei. Hallo Erik.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne natürlich. Ich bin ja selbst ein großer Fan deiner Telegram-Gruppe und du hast ja seit kurzem einen Podcast, den verlinke ich natürlich mal unten in den Shownotes. Kann jeder mal reinhören, werden wir auch im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen, aber ich stell dich mal vor für unsere Zuhörer. Du bist ja Spezialist für China und China-Aktien. Du sprichst selbst fließend Chinesisch und verbringst mehrere Monate im Jahr in China und in Asien. Da gleich mal meine Frage vorab. Woher kommt deine Vorliebe für China?
Also ursprünglich hat das Ganze so 2012 begonnen. Da war ich in Singapur, damals noch für ein Praktikum. Und dort ist es ja so, dass es ja eigentlich ein bisschen Spezialfall in Asien ist, aber dort auch ein großer chinesischer Einfluss schon vorhanden ist. Und da bin ich dann so ein bisschen in das Thema reingekommen, so ein bisschen mit Mandarin, mit der Kultur. Und dann habe ich das Ganze immer mehr ausgeweitet auf Asien und irgendwann festgestellt, naja, also China ist schon so mit das Spannendste für mich und habe mich dann da mehr drauf spezialisiert, kulturell, aber später natürlich auch dann im Investmentbereich, ja.
Das ist, ich finde besonders spannend an dir, dass du die Sprache sprichst und eben nicht wie ich und viele andere sich dann verlassen müssen auf Übersetzungen ins Englische, die dann vielleicht nicht richtig gedeutet werden. Also war es für dich schwierig, ja, Mandarin zu lernen?
Ja, da bin ich ganz ehrlich. Also ich will nicht wissen, was da insgesamt so in den letzten Jahren an Zeit reingeflossen ist. Bin ja jetzt gerade wieder, habe ich gemerkt, oh, die letzten Jahre hat mein Chinesisch so ein bisschen gelitten, weil ich ja weniger in China war, auch wegen den Lockdowns. Wenn du aber in China bist, dann bist du hier absolut wieder gezwungen eigentlich zu sprechen, also im positiven Sinne. Und ganz oft fragen mich die Leute, wie lange lernst du denn schon Chinesisch? Und ich kann ihnen keine gute Antwort geben, weil das hat immer wieder so Unterbrechungen und eigentlich ist es schon sehr lange, wenn man es so möchte. Aber es macht großen Spaß, also ganz anders als bei mir andere Sprachen in der Schule, die mir aufgezwungen wurden.
Beispielsweise Französisch, wo ich gerade in Frankreich sitze. Mit Französisch konnte ich auch nie was anfangen.
Ja, ehrlich zu sein, war es genau das, ja.
Genau, aber jetzt bin ich dabei, mein Französisch wieder aufzubessern, ist aber kein Vergleich zu Chinesisch.
Ja.
Genau, genau. Kommen wir mal zum Eingemachten, denn jüngst, du hast es vielleicht gelesen, Goldman Sachs warnt davor, in China zu investieren. Eine andere Investmentbank sagt, in China konnte man 20 Jahre nichts verdienen. Die Statistiken sagen, die ausländischen Direktinvestitionen gehen deutlich zurück in China, auf den niedrigsten Stand seit den 90ern. Und da die Frage: Zeigen die Investoren Peking die rote Karte? Ist China aus deiner Sicht überhaupt noch interessant für Investoren?
Also mit der roten Karte kann man sagen, es ist auf jeden Fall dunkelgelb. Sie haben klar gezeigt, was sie von gewissen Aktionen halten. Es ist sicherlich auch aus einem gewissen Druck heraus, dass viele Investoren China ja teilweise ja komplett verlassen haben. Ob China noch interessant ist in der Zukunft? Ich denke, am Kapitalmarkt, über den sprechen wir ja heute wahrscheinlich, vor allem Aktienmarkt, denke ich schon, weil eben wir hier Unternehmen haben, die auf der einen Seite sehr innovativ sind, die aber auch ganz klar mit China weiter wachsen, mit gewissen Trends weiter wachsen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt noch Länder, die in China sehr aktiv sind und zum Beispiel in Deutschland sind die Direktinvestitionen 2023 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Das ist, man muss es ein bisschen erklären, das ist eigentlich so ein Kreislauf. Deutschland erwirtschaftet eben unglaublich viel Gewinne in China und die werden nicht einfach wieder abgezogen, sondern reinvestiert. Und deswegen sind die auch 2023 nochmal um 4% gestiegen und allein in den letzten letzten drei Jahren hat Deutschland so viel in China investiert wie die sechs Jahre im Prinzip zuvor. Also man merkt schon, für viele Länder ist China nach wie vor wichtig und sie investieren dort auch, aber wir sehen eben in erster Linie auch gerade den Aktienmarkt und da haben wir natürlich verheerende Abflüsse gesehen, ganz klar.
Verheerende Abflüsse, da hast du recht. Diese Woche war ja der Nationale Volkskongress und es wurde ja das große Wachstumsziel 5% für dieses Jahr ausgerufen. Hältst du das für realistisch?
Realistisch ja, aber ambitioniert. Also dasselbe Ziel wie letztes Jahr. Sie haben dann letztes Jahr 5,2% geliefert. Der IMF ist ja bisher von 4,6% ausgegangen. Das wäre auch so, ich hätte auch eher irgendwo zwischen 4,5 und 5 das gesehen. Vor allem haben sich dann einige daran gestört, dass sie gesagt haben, eigentlich so richtig, ja, konkret haben sie erstmal nichts noch hinterhergeschoben. Und auch das Defizit, Haushaltsdefizit wollen sie eigentlich bei 3% halten. Also da muss eigentlich, glaube ich, schon einiges kommen, um diese 5% zu erreichen. Also und wir wissen ja, China will solche Ziele ja nicht verfehlen. Das heißt, ich sehe das eigentlich grundlegend positiv, dass sie nicht weiter runter sind, halte es aber schon für herausfordernd, ja.
Ambitioniert, da hast du recht. Ich bin ja selbst in China investiert, langfristig als auch gerade strategisch. Und da muss man natürlich sagen, diese 5% haben mich sehr gefreut. Man muss aber auch sagen, im letzten Jahr, und du hast vollkommen recht mit den Wachstumszahlen, war natürlich eine niedrigere Vergleichsbasis durch die Corona-Lockdowns. Also da müssen sie absolut Gas geben jetzt.
Ja, absolut, ja.
Jetzt stelle ich dir mal die provokante Frage in Anbetracht des Wachstumsziels von 5%. Kann man den Daten trauen am Ende?
Ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich denke, dass grundlegend man als Investor im Prinzip, wenn man in China investiert, den Daten ein Stück weit vertrauen muss. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Es gibt für mich zwei Hauptgründe, warum man solchen Daten vertrauen kann. Das eine ist, dass China selbst natürlich kein Interesse hat, die eigene Bevölkerung zu täuschen, weil die natürlich auch ein Stück weit da investiert sind, auch sich auf solche Zahlen verlassen. Und das andere ist natürlich der Kapitalmarkt. China ist auch an einem starken Kapitalmarkt interessiert, auch wenn man in den letzten Jahren vielleicht das Gegenteil hätte vermuten können. Aber China hat kein Interesse, dass ausländische Investoren abhauen. Insofern diese Zahlen von Unternehmen, aber auch diese Gesamtdaten, Bruttoinlandsprodukte und so weiter, die halte ich schon für sehr verlässlich. Was ist das Problem? Ich kann es natürlich nicht bis runter auf die kleinste Township-Ebene, Provinz verfolgen. Und das war auch das, wo es halt in der Vergangenheit ja nachweislich Betrugsfälle gab. Ja, brauchen wir auch gar nicht schön zu reden. Nur muss man auch sagen, China macht da sehr, sehr viel. Also Korruptionsbekämpfung ist das eine, das ist ja, teilweise ein Teil von Korruption. Aber dass die ganz klar sagen, Leute, wir wollen so ein Mist bei uns nicht mehr haben. Und das wird auch hart sanktioniert. Also das hat auch persönliche Konsequenzen. Und da werden immer wieder auch Leute mittlerweile rausgezogen, die da, wenn da irgendwas kommt, die da ganz klar sozusagen vom Gesetz hingerichtet werden, wenn man es so möchte. Also ja, im tragenden Sinne. Insofern glaube ich schon, dass China da weiß, dass mittlerweile die Zeiten sich da geändert haben.
Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, einen interessanten Punkt angesprochen, dass du bei den Daten natürlich im Großen und Ganzen denen traust, aber natürlich nicht bis auf das kleinste Stadtebene weißt, ob die 100% stimmen. Und da hatte ich einen interessanten Artikel gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung, dass jetzt im Rahmen des Nationalen Volkskongresses immer mehr Macht weggeht von den Landesregierungen und immer mehr Macht in Peking konzentriert wird und man also so versucht, noch mehr Kontrolle auszuüben, auch auf die Wirtschaft und es eher so an die Parteiführung auch zieht. Siehst du das ähnlich und siehst du das als eine Art Vorteil, dass man jetzt doch viel besser die Wirtschaft versucht zu steuern oder ist es eher ein Rückschritt?
Also man kann es insofern als Rückschritt formulieren, als das ja eigentlich heißt, wir glauben, dass die Provinzen, also eher dezentralere Stufen, das nicht mehr alleine schaffen momentan. Insgesamt ist es so, dass China schon dezentraler aufgestellt ist, als man es manchmal glaubt. Ich bin ja zum Beispiel gerade in Guangzhou, Guangdong, also Guangdong ist die Provinz, das ist die mit dem größten Bruttoinlandsprodukt, hat aber auch eine große Bevölkerung. Und die sind schon relativ auch autonom in gewissen bisschen Entscheidungen. Ja, müssen sie auch sein, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Aber man merkt eben, teilweise passt es nicht. Und dann hat aber auch umgedreht eigentlich der Staat ja fast schon wieder die Verantwortung möglicherweise auf oberer Ebene. Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt groß für Staatseingriffe ist, Dirigismus, gar kein Fan von, aber der zumindest mal so gewisse Parameterrahmenbedingungen vorgeben muss. Ich hoffe nicht, dass es im Prinzip wieder eine Wirtschaft wird, die nur sozusagen von einer zentralen Planwirtschaft, wäre jetzt sozusagen der Worst Case, geleitet wird. Aber ich glaube schon, dass man wieder sagt, okay, gewisse Sachen sind Chefsache. Da wird jetzt gezeigt, was man möchte und dann hoffentlich auch wieder mehr Verantwortung runtergibt. Ja.
Chefsache, da hast du das richtige Stichwort gerade angesprochen, denn es gibt ja gerade einige Probleme, sage ich mal ganz diplomatisch und charmant, in China. Die möchte ich gerne mal mit dir ansprechen, weil du ja vor Ort gerade in China sitzt. Also wenn ich es am Anfang nicht gesagt habe, Erik sitzt gerade direkt vor Ort. Wir nehmen das Interview auf. Ich sitze in Frankreich gerade im Homeoffice und Erik in China. Und wie gesagt, Chefsache und Probleme in China, der Immobilienmarkt ist ja etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt westliche Medien nur beobachte, dass in China der Totalkollaps am Immobilienmarkt bevorsteht oder im Gange ist und dass das Land jetzt mehr oder weniger ausgedient hat, weil es nie wieder auf die Beine kommt. Also wie siehst du das Problem am Immobilienmarkt und hältst du es für lösbar?
Ja, ist ein Thema, was mich jetzt auch persönlich mal trifft, weil ich bin momentan noch im Hotel, bin aber jetzt auf Wohnungssuche und wahrscheinlich jetzt auch Fündig geworden, habe da viel erlebt, wie auch man sich hier eine Wohnung sucht, sehr, sehr spannend. Also ich sag mal, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, ich denke, China hat dort natürlich ein Problem, das haben sie aber auch teilweise selbst initiiert, und zwar zweimal. Einmal, dass sie im Prinzip zugelassen haben, dass das so eine Blase wird. Und jetzt, dass sie halt gesagt haben, okay, wir wollen sozusagen deflationär bekämpfen. Wir lassen hier Druck ab und riskieren natürlich damit, dass die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Und genau das ist aus meiner Sicht. Diese Blase platzt im Endeffekt nicht einfach nur sensationell, sondern es wird halt wirklich einfach abgebaut. Wirklich ein Mega-Crash gibt es nur, wenn China das zulässt, weil sie haben die Kontrolle, die Banken letztendlich. Wenn man sich die Bankaktien anschaut, die in China relativ gut laufen, dann weiß man, China selbst rechnet auch nicht damit. Und es wäre im Prinzip auch nur, wenn sie das selbst verschulden würden. Es ist nicht mit unserer Finanzkrise damals vergleichbar. Es sind keine Termingeschäfte, die das aufgebaut haben. Es sind einfach nur zu hohe Preise. Jetzt geht es nach unten. Das eigentliche Problem ist einfach, dass die Wirtschaft sehr abhängig von dem Sektor ist, viel Vermögen von den Leuten drinsteckt und das belastet eben. Auch wahrscheinlich, also auch über die nächsten Jahre, aber wahrscheinlich eben nicht mehr so stark. Also der Druck ist da nicht mehr so groß.
Du hast ja, und korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch sage oder falsch liege, du hast ja in China, wenn ich es noch richtig weiß, relativ hohe Summen, die du für eine Wohnung anzahlen musst, verglichen mit bei uns in Deutschland, wo du mit deutlich weniger Eigenkapital schnell einen Kredit bekommst, oder?
Ja. Also die haben auch generell mehr Eigenkapital mit drin.
Würdest du sagen, dass aufgrund dieses Umstandes und so 70% des chinesischen Vermögens müssten ja in Immobilien investiert sein, stimmt das oder ist die Zahl korrekt?
Ja, beim städtischen Vermögen, genau. Das ist die Zahl, die normalerweise kursiert, ja.
Und wenn jetzt natürlich die Verbraucher oder die Konsumenten viel Geld einbringen müssen für eine Immobilie, dann müssen sie natürlich entsprechend sparen und haben dann oder hervorrufen das oder erschaffen das Problem, dass ja der Binnenkonsum darunter leidet. Würdest du das so bestätigen?
Ja. Letztendlich ist es ja immer Entscheidung, Investment oder Konsum. Momentan ist aber das Problem, dass es so ist, dass ja die Leute eigentlich weniger in Immobilien investieren, aber der Konsum trotzdem nicht so anzieht. Und es liegt daran, dass die Leute, das ist dann die letzte Option, sie sparen. Sie sitzen auf Bergen von Cash, die Chinesen. Letztes Jahr, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren über 20% des gesamten weltweiten, sozusagen, ersparten Guthabens kam aus China. Also allein China hat über 20% sozusagen der weltweiten Sparsumme beigetragen. Das ist es ist exorbitant viel. Zu viel natürlich, weil China hat ein Problem und sie haben im Prinzip nur ungefähr 30% vom Bruttoinlandsprodukt aus Konsum und das muss sich eben steigern, damit sie, die USA ist bei 70, wir in Europa, ich glaube Deutschland ist so bei 50 und wenn China irgendwann eine große Nummer werden will, auch in Bezug eben auf Konsum, den nächsten Schritt gehen will, dann müssen sie daran. Wenn jetzt aber die Chinesen sagen, ich weiß nicht, wie das alles hier läuft, Immobiliensektor kritisch, das Geld trocken halten, ist ein Problem.
Was denkst du oder hast du das Gefühl, dass die Parteiführung in Peking da Schritte ergreift, dass der Binnenkonsum steigt? Weil das ist ja für Investoren natürlich spannend, wenn dieser Wert von 30% mal in Richtung 50, 60, sogar 70 laufen sollte.
Ja, es sind allerdings sehr kleine Schritte und ich glaube, weil sie auch wissen, es ist nicht so einfach. Ich kann die Leute hier, also wenn man hier unterwegs ist, ich meine, Chinesen sind ja nicht groß anders als wir oder als die Amerikaner in gewissen menschlichen Verhaltensweisen. Und du kannst jemanden ja nicht einfach dazu zwingen, zu konsumieren. Du kannst im Prinzip ja nur auch wieder Rahmenbedingungen entsprechend kreieren, Anreize schaffen. Und das ist momentan, glaube ich, eher so ein bisschen Vertrauensproblem. Das heißt, sie müssen eigentlich eher dafür sorgen, dass sie wieder zeigen, es läuft wieder besser. Also zum Beispiel, dass die Unternehmen auch wieder mehr einstellen. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen aus so einem Kreislauf. Dass die Löhne wieder stärker sind, Arbeitslosigkeit reduziert wird, das ist eigentlich das Ding. Also das Geld ist da, aber es wird sicherlich nicht einfach so ausgegeben, wenn man nicht das Gefühl hat, es geht auch wieder mehr vorwärts. Ja.
Diese Zukunftszuversicht, die fehlt einfach dann bei manchen.
Ja, Genau.
Ich springe mal nochmal eine Aussage von dir zurück, weil du gesagt hast, das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, 20% der weltweiten Ersparnisse stammen aus China. Wenn wir jetzt den Immobilienmarkt mal anschauen, der sich ja momentan nicht positiv entwickelt, oder auch der Aktienmarkt, also wo lagert der Chinese sein Erspartes? Ist das auf dem Konto oder gehen die in Gold rein oder was machen die Chinesen momentan mit diesem Geld?
Ja, vieles liegt einfach brach auf dem Konto, ja. Also ich kann dir jetzt zu Gold keine genauen Daten. Ich weiß auch, dass die natürlich Gold kaufen viel, das habe ich auch gelesen. Kann ich jetzt aber nicht genaue Daten nennen, wie viel da jetzt. Und es wird natürlich auch teilweise in Aktien zum Beispiel mehr investiert als früher, aber eben nicht so, dass es jetzt den Aktienmarkt alleine stützen kann. Also auch da zum Beispiel sind die mittlerweile affiner, so bei uns auch, dass man eben über Apps irgendwie ETFs vor allem auch kauft. Ist jetzt nicht mehr so der Zockermarkt gerade für die Jüngeren. Aber ja, vieles liegt einfach tatsächlich dann auch in Cash.
Das ist natürlich ein ordentliches Potenzial, wenn das Vertrauen wieder zurückkommt, dass der Konsum explosionsartig zurückkommt. Klar. Natürlich.
Ja, also Eigenkapital haben die Chinesen. Das kann man ihnen nicht absprechen.
Das ist eine schöne Aussage. Eigenkapital haben die Chinesen. Kommen wir mal, jetzt lege ich mal den Finger ganz tief in die Wunde. Ich habe gesagt, Immobilienmarkt, könntest du bei uns in westlichen Medien denken, dass hier in China alles vor die Hunde geht. Taiwan noch schlimmer, könnte jederzeit eine Bombe im sprichwörtlichen Sinne platzen. Wie siehst du die Lage vor Ort? Und ich habe ja auch bei dir in deiner Telegram-Gruppe gelesen, du warst ja auch in Taiwan, richtig? Vor ein paar Wochen?
Letztes Jahr, schon ein bisschen länger her.
Oder letztes Jahr?
Ja, ja.
Also wie schätzt du die Lage als jemand, der mit dem deutschen Background dahin geht, die Sprache spricht, mit den Leuten kommunizieren kann? Wie schätzt du vor Ort die Situation aus deiner Sicht ein?
Es war interessant in Taiwan, weil als ich da war, war gerade irgend so ein Manöver von China vor der Küste und da haben mich sogar Leute angeschrieben und gesagt, Erik, also das wurde auch bei uns im Westen relativ kurz breit getreten, Erik, also nach dem Motto, passt ein bisschen auf, und es haben sich wirklich Leute Sorgen gemacht, was ja ganz süß war, aber in Taiwan war alles komplett entspannt, die haben das nicht kurz wahrgenommen, also haben wir irgendwo mal gelesen, aber war jetzt kein Thema und manchmal hat man das Gefühl, umso weiter man eigentlich so wegkommt, auch in Asien sind die Leute, was das Thema angeht, sehr entspannt, umso weiter man eigentlich wegkommt von Taiwan und China, umso mehr machen sich die Leute manchmal Sorgen. Ich persönlich glaube nicht, dass es militärisch eskalieren wird. China hat sicherlich Ambitionen, Taiwan zurückzuholen, werden das aber aus meiner Sicht nicht militärisch lösen, es sei denn, es gäbe einen konkreten Grund und der wäre eigentlich nur, wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklären würde. So, Taiwan ist aber kein Kämpferland, wenn man sich die Leute anschaut, denen geht es recht gut. Die junge Bevölkerung ist auch überhaupt nicht aufs Kämpfen vorbereitet und auch da keine Lust drauf. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich auch vielleicht eine Person irgendwann mal an sich einmischen würde, die das irgendwie provozieren könnte. So, das kann man ja nie ausschließen komplett. Aber ansonsten sehe ich ehrlich gesagt für diesen militärischen Konflikt sehe ich eigentlich sich nicht unbedingt die Bedingungen gegeben.
Würdest du die etwas provokante Aussage unterschreiben, dass bei uns die Medien auch möglicherweise in den USA da etwas hysterisch sind?
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir plappern alles nur nach von USA oder die bestimmen alles bei uns. Aber ich glaube schon, dass wir halt auch so ein bisschen den Einfluss eben, ist auch verständlich aus kultureller Nähe, dass wir mehr Sympathien für die USA haben, die halt sehr hart gegen China schießt. Die natürlich auch immer dieses Narrativ mit Taiwan bedient, sich wie es auch gerade passt. Also man muss auch sagen, es ist immer die Frage, was auch berichtet wird. Also viele Sachen sind eigentlich dauerhaft so, nur irgendwann kommen sie halt mal in den Medien vor, verstärkt und manchmal nicht. Und ab und zu natürlich auch nochmal bedingt durch irgendwelche Besuche. Aber ich glaube schon, dass wir uns da unnötig viel Sorgen machen. Und natürlich auch bei uns wird dann noch diese Parallele zu Russland gezogen, die aus meiner Sicht eigentlich komplett hinkt. Es sind einfach komplett andere Länder. Also dann könnte ich auch jeden anderen Krieg oder Konflikt nehmen und sagen, ja guck, also wird es China auch tun. Also das ist für mich nicht unbedingt logisch. Also logisch im Sinne von, ich weiß, die Leute sind emotional da natürlich involviert, das kann ich nachvollziehen, aber und auch aufgrund der Aktienthemen, aber an sich rein von diesem Zusammenhang, das passt für mich nicht wirklich. Ja.
Da würde ich dir auch absolut zustimmen, dass Fakten oder Dinge, die eh da sind, dann immer wieder neu verpackt, manchmal einfach hochgekocht wurden. Also Ich erinnere mich da an diesen Wetterballon, den die Amerikaner dann noch mit einer sündhaft teuren Rakete abgeschossen haben, nur um 3 Wochen später klammheimlich zu sagen, ja, eigentlich wussten wir, dass der da rumfliegt und nichts macht. Aber also das war so eine klassisches Anti-China-Stimmung zu bedienen von etwas, was wahrscheinlich gar kein Problem darstellt.
Ja, ist ganz oft. Ich kriege dann solche Sachen noch zuspielen und weiß oft gar nicht, was ich sagen soll, weil ich will ja nicht alles einfach nur immer sofort dementieren und auf so eine Abwehrhaltung gehen, aber ganz oft kann man es im Nachhinein dann ja etwas entweder falsifizieren oder ja entkräftigen, ja.
Gut, kommen wir mal. Diese Woche war Super Trump Day in USA, würde ich mal sagen. Er hat die Vorwahlen abgeräumt. Wie siehst du diesen? Ich meine, es ist natürlich immer schwierig, eine Prognose abzugeben, das ist mir klar. Aber denkst du, die Situation zwischen China und USA wird sich weiter verschärfen? Weil Trump hat ja gegen China gewisse Restriktionen verhängt. Biden hat die übernommen, also da gab es auch kein Zurückrudern. Trump oder Biden, einer von beiden wird es werden. Könnte gut sein, dass es Trump wird. Siehst du da, dass die Lage sich weiter verschärfen wird?
Es ist ganz schwer zu sagen, weil natürlich auch immer am Ende zwei dazugehören in dem Fall, also mindestens mal zwei. China hat natürlich auch immer Möglichkeiten, wie sie antworten. Bisher waren sie da recht milde. Also wenn ich jetzt sozusagen einfach mal so gefühlsmäßig in mich gehe, sage ich, ich glaube nicht, dass die USA das noch viel schärfer eskalieren lässt. Sie wird sicherlich weiter auf diese ganzen Halbleiterrestriktionen bestehen und versuchen, China da abzuschneiden, weil sie China nicht mehr an so vielen anderen Punkten wirklich greifen können. Wir merken jetzt teilweise, es macht nicht immer Sinn, weil China möglicherweise da dann sogar bessere Lösungen findet oder gezwungen ist, Lösungen zu finden. Das ist aber auch noch nicht ganz sicher, ob sie da wirklich auch bei den ganz hochwertigen Chips das schaffen. Die USA hat letztendlich auch zu viel Wirtschaftsinteresse in China, das wissen wir auch. Wir sehen jetzt auch gerade sowas wie bei Apple, ja, das hat ja genau damit zu tun. Ja, die Chinesen haben da eine unglaubliche Marktmacht auch. Und gerade die großen Unternehmen, die sind ja auch so erfolgreich, weil die CEOs genau das wissen. Ja, Tim Cook und so weiter waren ja auch immer da sehr, sehr stark. Nur was jetzt passiert, dafür kann Apple relativ wenig. Das ist eben von den USA. Wir sehen andere Firmen, die da Probleme bekommen. Also das heißt Probleme, sie können halt nicht mehr so stark wachsen. Ja? Und insofern glaube ich, dass die USA einen gewissen Punkt nicht überschreiten wird. China umgedreht hat ja auf diese Handels, Zölle und alles nicht besonders hart geantwortet. Und auch da, warum? Ja, weil sie es eigentlich nicht können. Ja, sie sind ja auch abhängig. Also sie wissen auch, dass sie sich dann auch nochmal an den Fuß schießen, wenn sie das machen. Aber ja, das ist natürlich wie schwer zu antizipieren.
Kommen wir mal zum Eingemachten. Kommen wir mal zu den Investitionsmöglichkeiten in China. Es ist ja für Außenstehende, und ich beschäftige mich mit China seit 20 Jahren und auch Emerging Markets, Außenstehende haben ja immer das Problem, wie investierst du am besten in China? Also es gibt ja verschiedene Aktiengattungen, die A-Aktien, die B-Aktien, die H-Aktien in Hongkong. Wie würdest du pragmatisch rangehen, wenn du jetzt sagst, du würdest breit in China investieren? Würdest du da auf die A-Aktien setzen oder auf A- und H-Aktien? Oder wie ist das so deine Einstellung?
Also direkt in die A-Aktien können wir ja erstmal gar nicht so investieren, weil die ja im Prinzip nur in Festland China gelistet sind. B-Aktien kommt man zum Teil ran, aber für uns sind ja vor allem die H-Aktien in Hongkong interessant und dann eben die Werte, die über das Offshore-Konstrukt in den USA als ADRs gelistet sind. Grundsätzlich sind das auch für mich die Märkte. Also ich handle oft direkt in New York und Hongkong. In der Vergangenheit habe ich ein bisschen mehr auch in Deutschland, aber es ist für mich auch kein ganz großer Unterschied. In Deutschland gehandelt. Ich denke, die größte Liquidität, klar, die hat man in New York, wenn man dort die Werte kriegt. Ich kriege auch immer wieder die Frage gestellt, sollte ich nicht lieber in Hongkong kaufen? Ist es nicht sicherer, falls dann die Listing kommt? Und ich sage den Leuten, also wenn dann die Listing kommt, ich glaube nicht, dass das dann ein großes Problem ist, weil dann würden die Marktwerte eh so abrauschen. Selbst wenn deine Notierung in Hongkong bestehen bleibt, das wäre, glaube ich, kein wirklicher Schutz. Insofern mache ich mir da gar nicht so großen Gedanken, muss ich sagen. Es geht eher für mich um die Werte selbst. Da kommen wir jetzt sicherlich noch ein bisschen drauf, so Einzelwerte, ETFs. Also da ist es auch so, du hast ja gesagt, langfristig muss man ganz klar sagen, der chinesische Markt ist kein Wachstumsmarkt, wenn man auf die Börse blickt. Ja, korreliert überhaupt nicht zur Wirtschaft diesbezüglich. Insofern könnte man sagen, naja, ein ETF macht ja da keinen Sinn, wenn ich keine Rendite kriege. Und daher macht es eventuell mehr Sinn, auf Einzeltitel zu gehen, weil wenn ich mir Werte wie Tencent, Baidu, und so weiter langfristig anschaue, die gibt es ja seit den 2000er Jahren, dann habe ich mit denen schon hohe Renditen gemacht, mit dem Hang Seng Index zum Beispiel eben nicht. Insofern bin ich natürlich ohnehin aufgrund auf meiner sozusagen Affinität zu den Analysen schon jemand, der bei China nur auf die Einzelinvestments geht. Momentan würde ich allerdings natürlich sagen, sind wir so tief, wer jetzt sagt, ich will da ein bisschen investieren und habe aber keine Lust, mich da so tief mit zu beschäftigen, glaube ich, momentan macht man mit einem China-ETF auch nicht viel falsch.
Ja. Da sprichst du mich an. Also ich baue gerade eine Position auf. Von iShares gibt es einen ETF, wo du in die A-Aktien rein investieren kannst, der auch relativ gut zum Tief erwischt, der auch ganz gut läuft momentan. Bei mir ist einfach die, sagen wir mal so, du hast vollkommen recht, dass die Wirtschaft und die Aktienmarktperformance gar nicht derzeit korrelieren. Ich habe so die Hoffnung, dass sich das noch ändern könnte, dass wir jetzt da mal zumindest mal einen Rebound bekommen auf kurzfristige Sicht. Ja. Aber warum ich nicht in Einzelwerte gehe, ist, und kläre mich da gerne auf, vielleicht habe ich einen Denkfehler, dass man nicht weiß oder dass ich nicht weiß, welches Unternehmen als nächstes die Regulierungskeule treffen könnte. Also wie Alibaba und Jack Ma oder welcher Unternehmer vielleicht in Ungnade fällt. Und da finde ich, hast du dann auch ein Risiko, dass da auf einmal eine ganze Branche schnell wieder dezimiert wird.
Das ist ein Risiko, ja. Und auch ein valider Punkt, wenn man sagt, das weiß man eben nicht. Es ist ja auch so, ich kann ja nicht sagen, ich weiß ja nicht, welche Aktie genau steigt. Also ich meine, ich muss mir eben anschauen, welche Unternehmen laufen generell gut. Diese Regulierung, klar, die habe ich nicht kommen sehen. Aber wenn, sagen wir so, wenn die stärker kommen, werden die auch viele andere Werte treffen. Also es war ja auch ein Grund, warum der chinesische Markt jetzt so schlecht gelaufen ist, ja. Und da sind ja viele Tech-Werte drin. Also dass jetzt die sich nur ein oder zwei wieder rauspicken, ist nicht so wahrscheinlich. Sie haben schon die Großen jetzt genommen. Das hat aber dann auch eben dafür schon gesorgt, ja. Aber klar, es ist auch schon legitim. Man verringert natürlich sein Risiko mit einem ETF. Ich weiß nicht, hast du von dem CSI 300, war das so das, was du?
Genau.
Also um das vielleicht auch noch zu sagen, weil ich habe gesagt, in A-Aktien kann man nicht investieren. Stimmt nur zur Hälfte. Ich kann nicht direkt in eine Aktie investieren, weil die nur eben in Shanghai und Shenzhen gelistet sind. Da komme ich als ausländischer Investor nicht ran. Ich kann aber übergreifend mit dem ETF an die ran. Ja, also das ist vielleicht noch klarzustellen. Ja.
Genau. Hast du momentan, kommen wir mal zu Einzelaktien, hast du ein, zwei, drei interessante Werte auf deiner Watchlist, wo du sagst, da könnte sich was in den nächsten Jahren oder auch in den nächsten Monaten, je nachdem, welchen Horizont du hier frei oder preisgeben möchtest, da könnte sich was tun?
Ja, also ich meine, wir reden ja gerade viel über künstliche Intelligenz. Da ist natürlich Baidu ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Die haben jetzt Zahlen gebracht, die Tage, die die Anleger ja enttäuscht haben. Was natürlich aber nochmal die Chance gibt, da reinzugehen. Man muss sagen, es ist keine besonders gefragte Aktie in den letzten Jahren, obwohl sie eigentlich aus meiner Sicht viel richtig gemacht haben. Ganz, ganz stark sind. Ich nutze übrigens Baidu hier selbst, also vor allem auch die Sprachfunktion. Gar nicht mehr so als Suche und als Maps und so, da haben sie mittlerweile bessere Sachen, aber sie sind bei KI mittlerweile richtig gut durch diesen Ernie-Bot, der auch immer mehr industrielle Anwendung bekommen wird, sagen auch ganz klar, und das dürfen sie nicht einfach nur mal so lapidar irgendwie in die Runde hauen, sie werden da extreme Umsatzsteigerungen kriegen. Die Frage ist, ob sich es auch im Gewinn so niederschlägt, und da gab es jetzt halt bei den Zahlen ein paar Enttäuschungen, hohe Investitionskosten. Und dann ist halt vor allem der nicht bereinigte Gewinn deutlich gesunken. Hat Investoren nicht so geschmeckt, ja. Das war jetzt aber für mich langfristig ein ganz, ganz spannender Wert. Ja, auch autonomes Fahren ist China ja super stark. Da ist Baidu auch eine ganz große Nummer. Und ja, ansonsten hast du natürlich klassisch im Prinzip andere Tech-Werte wie Tencent. Da habe ich jetzt gerade, auch in meinem Podcast habe ich genau darüber gesprochen hier, weil ich gemerkt habe, wow, Tencent ist eigentlich stärker denn je, was jetzt auch die WeChat
alle,
ist. Ja so
alle mal reinhören bei Erik. Alle mal reinhören in deinen Podcast. Verlinken wir unten drunter.
Das freut mich. Die haben ja WeChat, das ist so ein bisschen, was bei uns WhatsApp ist, aber eigentlich kann eben WeChat viel, viel mehr und ist sowas von integriert in den Alltag. Also da würde gar nichts mehr geben. Das ist natürlich auch fürs Unternehmen stark. Ja. Also da machen sie natürlich auch gute Umsätze. Ich glaube, es ist ein Wert, der auch viele gucken, immer nur so Alibaba oder versuchen, was so kleine Werte zu finden. Aber ich glaube, Tencent als Schwergewicht ist auch was, wo die großen institutionellen Investoren drauf schauen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Gibt es, machen wir mal noch was, musst auch nicht antworten oder wenn du nichts hast, macht auch nichts. spontane Idee von mir. Gibt es eine Art Außenseiterwette? Also gibt es eine Art Branche, wo du sagst, da haben wir im Westen, auch die Analysten, China gar nicht auf dem Radar und da gibt es spannende Unternehmen, wo in den nächsten Jahren Unglaubliches passieren könnte, was wir gerade einfach abtun und sagen, da können die Chinesen vielleicht gar nichts?
Biotech. Also übrigens, Guangzhou, wo ich gerade bin, habe ich auch gerade erst erfahren, die stellen ca. 70% der gesamten sozusagen Produkte für Zahnmedizin und so weiter her auf der Welt. Also für die Zahnmedizin, was da verwendet wird an Präparaten, auch an Technik, würde man niemals denken. Da gibt es nicht so viele Aktien, eine gibt's. Und ansonsten der ganze Biotech-Sektor in China ist spannend. Der ist natürlich, ich meine, das ist natürlich extremes Risiko, ganz klar, weil Biotech ist eh schon hart spekulativ, dann China drauf, aber ist was, wo China auch mittlerweile sehr, sehr gut ist und in Anführungszeichen leider auch sein muss, weil sie eben auch sich anders ernähren als vor noch 20 Jahren und dementsprechend auch höhere Raten von Diabetes und Krebs und so weiter haben. Und da bin ich auch in einen Wert investiert, die auch ganz klar in ihre Berichte das so reinschreiben. Also die sagen das auch, dass die Zahlen halt ganz klar dafür sprechen und dementsprechend eine Nachfrage haben, die sie bedienen mit ihren Produkten.
Das ist spannend. Also Biotech in China hatte ich auch 0,0 auf dem Schirm. Also da konnte ich auch richtig was lernen von dir. Mal abschließend, ich habe noch zwei, drei Fragen, aber abschließend, wo hole ich mir als Investor möglichst objektive Informationen über China? Oder wenn es auch nicht eine Quelle gibt, vielleicht gibt es mehrere Quellen, wenn ich die zusammenwerfe, dass ich dann ein bisschen ein greifbares Bild zwischen westlicher Hysterie, vielleicht chinesischem Schönreden, irgendwie objektiv was bekomme? Oder wie würdest du daran gehen?
Also wer jetzt auch gerade sagt, er möchte weiterhin alles in Deutsch lesen. Du hast bereits eine Zeitung vorhin genannt aus einem Land, das vergleichsweise neutral berichtet ist, die Schweiz. In Asien gibt es auch ein Land, das nennt man ja auch die Schweiz von Asien, das ist Singapur, die auch vergleichsweise neutral sind, was so Berichterstattung angeht. Also da gibt es auch gute Blätter, wo ich sage, ja, das ist somit das Beste, was man da machen kann, wenn man sagt, ich will auf China und will auf die USA-Brille verzichten. Ansonsten gibt es auch gute Wirtschaftsblätter, die allerdings auch nicht kostenfrei sind, die eher einen wirtschaftlichen Fokus haben. Tsai Sin wäre da zu nennen, die auch sehr viel Freiheiten haben, obwohl sie schon auch einen chinesischen Hintergrund haben. Aber auch die dürfen auch kritisch berichten sozusagen. Also ganz anders als jetzt irgendeine Staatszeitung in China. Da ziehe ich viel her. Das sind so die Sachen. Ja, die South China Morning Post ist auch letztendlich in Ordnung, aus meiner Sicht. Auch wenn die zu Alibaba gehört, die ist auch vergleichsweise kritisch. Also dies kann man ja auch relativ einfach feststellen, ja.
Ja, die South China Morning Post, die lese ich auch immer gerne. Jetzt habe ich abschließend noch zwei private Fragen. Mich interessiert mal so, wie ist es für dich als Westler in China zu leben? Also kannst du dich da in die Gesellschaft öffnen, die sich überhaupt gegenüber dir? Kannst du dich da integrieren oder gehen die Leute auf dich zu? Oder ist es ganz wichtig, dass man Chinesisch spricht, um überhaupt Zugang zu bekommen? Oder wie fühlt sich das für dich so an, dort im Reich der Mitte zu leben?
Also es kommt stark darauf an, wo man ist. Ich war ja die ersten Male oft in Shanghai. Shanghai ist vergleichsweise international. Mehr Leute sprechen Englisch. Ich bin dann ganz bewusst eben nicht mehr nach Shanghai. Jetzt auch hier in Guangzhou, was eigentlich auch eher noch international ist, muss ich sagen. Also es wäre schwer ohne Chinesisch. Also wenn man jetzt hier Urlaub macht oder so, ist das in Ordnung. Aber wenn man sich hier ein bisschen mehr integrieren will, auch die Nutzung der Apps und so weiter, dann ist es schon wichtig. Die Leute in China sind insgesamt immer unglaublich neugierig. Also sowas habe ich auch in keinem anderen Land so erlebt. Man muss jetzt mal, ich bin jetzt erst eine Woche wieder hier, man darf jetzt die ersten Eindrücke nicht überwerten. Man hat das Gefühl, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind, aber eher auch so jetzt nicht abweisend oder so. Aber das ist auch nur so ein bisschen mein Eindruck, dass sie auch, also ich glaube, es ist auch einfacher teilweise, dass ich Deutscher bin. Ich glaube, man hat schon dabei auch mitbekommen, dass es Spannungen gibt mehr zu den USA. Mit Deutschland, das bekommt man, glaube ich, nicht so mit. Aber insgesamt, also das auch ganz klar, die Chinesen sind sehr, sehr freundliche Menschen, also mit denen ich jetzt hier auch zu tun habe. Ich habe auch ein paar Freunde noch hier, auch mit den Leuten, mit denen ich so im Alltag zu tun habe. Überwiegend ganz, ganz angenehme, nette Menschen. Ansonsten sagen wir so, ich wäre nicht hier. Also ich gehe nirgends hin, wo es mir nicht gefällt, um es mal so zu sagen.
Das ist eine gute Aussage. Wie lange
könntest du dir vorstellen, nach China zu kommen?
Ja, ich wollte, das ist meine letzte Frage. Ich habe fast ein Jahr meines Lebens schon in Asien verbracht. Und das Näheste, wo ich in China war, war in Hongkong. Da war ich ein paar Mal geschäftlich. Ich war in Macau auf Finanzmessen. Aber ich war noch nie in China. Ich war drumherum in vielen Ländern und überall, also auf vielen Reisen. Und ich will unbedingt China bereisen. Es gibt ja jetzt diese Visa-Lockerung auch, dass du ja als Deutscher visafrei, ich glaube nach, was ist es, nach Shanghai 10 Tage oder 7 Tage kannst.
Du kannst überall aber nach China 15 Tage visumsfrei rein. Also es ist keine Werbung jetzt für das Land an sich, aber es ist, ja.
Ja, danke an die chinesische Tourismusbehörde fürs Sponsoring. Aber also, wie wäre es, ich will unbedingt China mal erleben. Ist es da überhaupt möglich, dass du da auf eigene Faust wie in den anderen Ländern losmachst mit Englisch? Oder ist es dann eher, wenn du jetzt aus den großen Metropolen rausgehst und sagst, du willst auch mal wirklich das wahre China sehen und nicht nur, ich sage jetzt immer die Zukunft, weil diese Metropolen, du sagst auch die Apps und alles, ist ja alles App-gesteuert. Da musst du dich ja erstmal zurechtfinden. Also kannst du da einfach mal auf ja, gut Glück hin und fängst an? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich gut, wenn man dann für außerhalb auch irgendeine Art, ich will jetzt nicht sagen Reisegruppe, aber irgendeinen Guide hat oder irgendjemand, der sich auskennt, der da ein bisschen mitarbeitet?
Nee, das geht schon. Also wenn man ein bisschen aufgeschlossen ist gerade, ich sag mal Peking, Shanghai ist kein Problem. Zumal WeChat gibt es eine englische Version. Also man sollte sich die App runterladen vorher. Man kann mittlerweile auch die Payment-Funktion nutzen, was man muss. Weil es gibt hier definitiv, es gibt quasi kein Bargeld mehr in China. Ist quasi fast abgeschafft. Also einfach von der Praxis her. Ansonsten, man hat es ein bisschen schwieriger, aber man wird in den großen Städten einigermaßen zurechtkommen. Angenehmer ist es. Übrigens, ich habe Mandarin ursprünglich in Taiwan angefangen zu lernen, aus genau dem Grund. Ich habe gemerkt, Taipei, ich komme zurecht, aber es gibt halt dann so gewisse Limits und dann ist einfach angenehmer. Aber für eine Reise muss man jetzt nicht unbedingt Chinesisch lernen. Das ist schon in Ordnung, da kann man auch so vorbeikommen.
Da hast du mich beruhigt. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich komme auf jeden Fall, es steht auf meiner Reiseliste ganz oben und ich werde dann kommen, wenn du auch da bist. Dann können wir uns dort mal treffen.
Ja, super. Bist jederzeit willkommen. Und von Hongkong ist es auch nicht so weit hierhin. Kann man sogar im Zug rüberfahren.
Genau, stimmt. Das sind ja diese hochmodernen Züge und alles. Das sind ja super Verbindungen.
Ja. Das ist halt mega S-Bahn hier in dem Perfus-Delta.
Dann, Erik, danke für deine Erkenntnisse. Danke für deine Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und bist jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn wir über China reden möchten.
Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ich komme gerne, wieder.
Und an alle Zuhörer, unten in den Shownotes ist Eriks neuer Podcast China Calling verlinkt. Hört da gerne mal rein und dann hört ihr mich wieder in der nächsten Episode. Bis dann.